SRF 1.
SRF 1 Forum.
In dieser Stunde Forum Spezial sind wir in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Land, wo man sich fragen kann, wie vereinigt die verschiedenen Regionen und Bevölkerungsgruppen dann wirklich sind. Den ganzen Sommer durch berichten unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten jeweils am Mittag um 1 vom Land, wo sie daheim sind und wie sich das Leben dort von anderen Ländern und Gegenden unterscheidet. Rendezvous Dialog mit der Welt heisst die Serie, wo wir die interessantesten Erkenntnisse jeweils am Donnerstag an dieser Stelle wiederholen. Heute also die USA, das mächtige Land mit einem Präsidenten, der vielen Leuten gar nicht geheuer ist. Dass es innerhalb der USA ganz unterschiedliche Welten gibt, zeigt sich in der aktuellen Corona-Pandemie besonders deutlich. Sagen sowohl Isabel Jacobi zu Washington D.C. und der Matthias Kündig zu Miami, Florida im Süden. Die Rendezvous-Redaktorin Ivana Pribakovic hat von den beiden als erstes wissen, was sie so beobachtet, wenn sie draussen unterwegs sind.
Also heute, als ich auf das Velo gestiegen bin, mit Studio zu radeln, habe ich wirklich fast ausschließlich Leute gesehen mit Masken an. Und der Grund ist, dass eine allgemeine Maskenpflicht ist ausgesprochen worden. Das hat die Bürgermeisterin vom District of California, wie Washington heisst, ist ja ein Bezirk, kein Bundesstaat, also ein District, verordnet hat. Und zwar jeder Lebenslage draussen, also auch beim Joggen und Velofahren, muss man jetzt Masken tragen. Die Leute sind eigentlich sehr vorsichtig hier. Wir sind gar nie aus dem Lockdown rausgekommen. Wir sind immer noch in der sogenannten Phase 2 vom Lockdown. Die Restaurants sind noch zu, respektive man kann nur draussen essen. Und eben jetzt neue Maskenpflicht für alle. Es ist relativ strikt und ich bin froh. Also es eskaliert nicht so hier wie in Florida im Moment.
Genau, wie sieht es aus in Florida?
Ja, also vordergründig eigentlich ähnlich, wie das gerade Isabel erzählt hat. Die Leute tragen jetzt mehrheitlich Masken. Das hat eine Zeit gebraucht. Bei uns gilt die Maskenpflicht eigentlich schon über 3 Wochen. Aber eigentlich erst so in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass jetzt die Mehrheit wirklich eine Maske trägt. Zum Teil halt unter dem Kinn, zum Teil irgendwo nur an einem Ohr angehängt. Aber ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung hat jetzt schon gemerkt, dass da in Florida, wo wir ja zwischen 10.000 und 15.000 Neuansteckungen haben pro Tag, dass es doch an der Zeit ist, dass man sich ein bisschen schützt. Social Distancing, das stelle ich nicht gross fest. Also die Leute nehmen eigentlich nicht gross Rücksicht in den Läden nicht.
Heisst das, es ist ein bisschen, man geht bei Ihnen zu Miami ein bisschen, wie soll ich sagen, lockerer um damit wie zu Washington? Oder tönt das jetzt nur so?
Nein, das ist generell so. Also das war schon vor Covid so. Man muss natürlich wissen, wir sind hier in einer Stadt, wo 70% Latinos leben. Und die meisten von denen kommen aus Ländern oder stammen ursprünglich aus Ländern, wo man ein ganz anderes Verhältnis zu staatlichen Regeln hat, grundsätzlich zum Staat hat. Und ja, Gesetz und Gebot, die umgeht man nach Möglichkeit oder interpretiert sie quasi nach eigenem Gusto. Das merkt man zum Beispiel auch im Strassenverkehr. Ich habe das Gefühl, da in Miami ist der Strassenverkehr so aggressiv wie sonst fast nie in den USA.
Wenn man so auf Washington schaut, das ist ja auch eine spannende Stadt. Es gibt ja da einerseits das Regierungs- und Universitätsviertel, aber es gibt auch das Washington afroamerikanische Viertel, wo also in der Stadt hat es arm und reich. Wie ist denn in den ärmeren Quartieren, zum Beispiel zu Washington? Isabel?
Ja, die ärmeren Quartiere sind ja vor allem afroamerikanische Quartiere und die sind besonders von Covid-19 betroffen, wie das allgemein in den USA der Fall ist. Das heisst, das Virus macht sich vor allem ganz lokal breit, also in Wohnungsblöcken zum Beispiel, wo Leute auf kleinem Raum zusammenwohnen. Und ja, das beobachtet man auch hier leider. Ich lebe jetzt gerade so in einem Quartier, wo sehr stark betroffen ist. Also es ist Columbia Heights, dort, das ist ein traditional afroamerikanisches Quartier, ist heute gemischt, zentrifiziert. Ich bin eine von diesen weissen, wohlhabenden Personen, die in diesem Columbia Heights Quartier wohnt. Aber eben in den Sozialwohnungen, gerade neben mir, dort ist das Virus Seite an Seite von Luxuswohnungen, von Leuten, die sich nachher den Luxus so haben, sich können zu isolieren und können vorsichtig sein in dieser Pandemie.
Wieso sind denn die Leute überhaupt informiert? Wissen sie, was man machen sollte, um sich nicht anzustecken?
Ich glaube schon. Also die auch afroamerikanische Bürgermeisterin von Washington D.C. hat eine sehr offensive Covid-Strategie. Ich glaube schon, dass das die Leute erreicht hat.
Und wie ist denn in Miami?
Ja, das braucht immer sehr lang, bis die Regeln wirklich einsickern. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit der Maskenpflicht, wo es wirklich etwa zweieinhalb Wochen gegangen ist, bis das wirklich ja sichtbar ist auf der Strasse. Die Leute, ich stelle immer wieder fest, dass die Leute eigentlich relativ schlecht informiert sind. Das hängt aber auch damit zusammen, dass zum Teil Kommunikation einfach sehr disparat ist. Also wir haben Regeln, die für die Stadt Miami gelten. Wir haben Regeln, die für das County gelten. Die widersprechen sich zum Teil. Oder sind ganz einfach nicht gleich. Also wir haben ab und zu die schizophrene Situation, dass auf der einen Strassenseite zum Beispiel eine Maskenpflicht gegolten hat während ein paar Tagen und auf der anderen Strassenseite nicht. Es ist wirklich ganz schwierig, sich zu orientieren und immer wieder zu wissen, was gilt jetzt eigentlich genau. Also ich habe gerade vorher gesehen einen Artikel vom Miami Herald, wo ein Publikum wieder mal erklärt, welche Regeln gelten jetzt eigentlich das Wochenende. Was darf man, wo darf man am Strand, welche Parks sind offen, wann machen sie wieder zu. Das ist zum Teil recht verwirrlich.
Wie frei können Sie beide
sein? Da muss man sagen, es sind natürlich auch politische Gründe. Washington D.C. ist sehr liberal, ist demokratisch regiert. Es gibt keinen Gouverneur, der jetzt zum Beispiel wie im Fall von Florida dann Republikaner ist und einen ganz anderen Kurs fährt. Also man hat hier nicht die Dissonanz von verschiedenen Regierungen auf verschiedenen Ebenen. Hier in Washington D.C. ist die Message relativ klar und das ist, es gilt Maskenpflicht.
Eine Zeit lang war es ja sogar, dass man sich sozusagen bekannt hat, für wer dass man ist, ob man eine Maske oder nicht eine Maske trägt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das habe ich vor allem in Zentralflorida erlebt. Ich habe dort zwei, drei Mal erlebt, dass ich quasi angefeilt worden bin, wenn ich in ein Restaurant gegangen bin mit einer Maske, was eigentlich vorgeschrieben ist. Und dort bin ich dann auch als Linke tituliert worden. Und ich habe von Republikanern immer wieder gehört, ja, Maske, das ist ein politisches Statement gegen Trump. Ja, Maske tragen, das ist Angstmacherei. Nur Leute Weicheier tragen eigentlich Maske, weil das Ganze ist ja gar nicht so gefährlich. Das hört man von Republikanern immer wieder, dass zum Beispiel die Zahlen von den Corona-Toten, dass das gar nicht stimme, dass das künstlich erhöht werde. Und das hängt damit zusammen, dass die Spitäler $36,000 pro Corona-Toten bekommen. Sachen, die eigentlich längstens wieder leid sind. Und trotzdem wird es immer und immer wieder wiederholt.
Und hier in Washington wird man schief angeschaut, wenn man keine Maske trägt. Das ist dann gerade das Gegenteil. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist fast ein bisschen, ja, sagen wir mal, hysterisch. Also wenn man dann völlig im Auto ist und eine Maske trägt oder irgendwie ganz allein vor sich her joggt und keine Maske trägt, dann fragt man sich manchmal ein bisschen, ja, wo ist denn da das Mass? Es ist eben noch ein politisches Statement hier. Es ist nicht nur präventiv quasi, sondern es ist eben noch ein politisches Statement.
Also ich finde das jetzt noch interessant. Ist das jetzt, wie soll ich sagen, hat das zu tun mit den Informationsquellen, mit den Medien zu tun, wie man sich informiert oder für den Präsidentschaftskandidat, wo man dafür ist? Oder hat es zu tun mit dem Lebensgefühl? Ich meine, es hat ja, wie soll ich sagen, es ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, was da in den Köpfen vorgeht.
Ja, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, gesundheitspolitisch, dass die einen Maske tragen und die anderen nicht. Das ist eben ein politisches Statement. Und ich glaube, es ist ein Zeichen, einfach wie auseinanderdividiert die Gesellschaft ist in den Vereinigten Staaten. Alles wird politisch. Auch das Maske tragen, was absolut keinen Sinn macht.
Ja, und das spielt eben total eine Rolle, über welche Medien, dass man sich informiert. Wenn ich am Abend, jeweils etwa eine Stunde lang, umschalte zwischen Fox News, was ganz klar die Sicht von Trump wiedergibt, beziehungsweise die Sicht vom konservativen Lager da in den USA, und dann auch umschalten auf MSNBC oder CNN, dann habe ich zum Teil das Gefühl, ich sei in einer komplett anderen Welt, ich sei in einem komplett anderen Land, und das ist selbstverständlich unter Covid genau gleich.
Jetzt abseits von diesen politischen Ausrichtungen, von diesen politischen Diskussionen, wie geht es denn den Leuten, die ihnen begegnen? Haben die überhaupt Angst oder haben sie Vertrauen, dass sie einen Spitalplatz haben, wenn es nötig ist? Oder haben sie schon das Gefühl, sie stecken sich gar nicht an?
Das ist auf der einen Seite, kommt es darauf an, wer, mit wem das man redet. Also ältere Personen, die haben schon generell eigentlich Angst. Die wissen, wie stark das hier das Risiko ist. Bei Jüngeren sieht das ganz anders aus. Aber eben, es spielt auch die politische Ausrichtung, die spielt eine grosse Rolle. Ich habe vor einer Woche zum Beispiel mit einem Vorstandsmitglied von Latinos für Trump geredet. Und sie hat gefunden, das ist alles gar nicht so schlimm. Wenn man gesund ist, wenn man fit ist, dann kann man sich nicht anstecken. Das wird alles nur aufgebauscht. Jetzt so in den letzten Tagen habe ich doch auf Facebook zum Beispiel auch aus republikanischer Seite gesehen, oh, es wird langsam ein bisschen kritisch in Florida, weil es gibt immer mehr Meldungen von Spitälern, die zu wenig Personal haben. Die Leute werden aufgefordert, dass sie Operationen und Behandlungen, die nicht dringend nötig sind, nicht mehr sollen machen. Und ich habe gerade letztens mit einem Kollegen geredet, der gesagt hat, ja, also langsam wird es ein bisschen unangenehm, weil was passiert, wenn man einen Autounfall hat, eine Blinddarmentzündung oder einen Beinbruch?
Ich finde es immer dann spannend, wenn so wie das Klischee nicht bestätigt wird und da kommt mir eine Begegnung in Sinn und das ist ein Bezirksrat in Berks County gewesen, in Pennsylvania. Das ist ein County, ein Bezirk außerhalb von Philadelphia. Der Hauptort ist Reading und das ist sehr, sehr ein armer Ort. Und der Bezirksrat war ein strammer Republikaner, ein strammer Trump-Fan vor der Corona-Krise. Aber als ich ihn getroffen habe, habe ich erwartet, dass er das alles abspielt, also quasi auf dem Kurs vom Präsidenten ist. Aber das Bezirk ist dermassen betroffen von Covid-19, dass bei diesem Bezirksrat plötzlich ganz andere Realitäten wichtig geworden. Also, die Wichtigkeit von der Parteizugehörigkeit kann in dieser Pandemie auch sinken. Vor allem, wenn man nachher sehr lokal hergeht und genau schaut, wie die Leute versuchen, mit dieser Krise umzugehen. Es geht dann plötzlich darum, Spitalbetten zu organisieren und Leben zu retten, den Bankrott von einer Gemeinde zu verhindern. Der Bezirksrat hat zum Beispiel erzählt, er wartet immer noch auf die Unterstützung aus Washington. Die Gelder sind versprochen, aber kommen sie 2 Monate nicht an. Ich habe das Interview Ende Mai geführt. Er muss 10 Millionen Dollar Notgeld auftreiben, weiss nicht wo, es droht der Bankrott. Und wenn man dann fragt, ja, was er denn von der Politik der Trump-Regierung halte, dann hat er halt einfach geschwiegen. Und dort gibt es einfach Nuancen im ganzen Diskurs und ich glaube, ja, das Virus wirkt sehr lokal und darum muss man noch lokal schauen und die Medien vermitteln nur beschränkt ein genaues Bild.
Die einen Beobachter sagen, dass die Wahlen im Herbst durch Corona entschieden werden. Haben Sie das Gefühl, die Einschätzung ist richtig?
Ja, sicher. Also, wahrscheinlich ist das matchentscheidend. Die Pandemie hat die Wiederwahlchancen von Präsident Trump enorm geschmälert. Er hat einfach zu lange versucht, die Pandemie abzuspielen. Schon nur die ganze Geschichte mit dem Maskentragen, wo er lang sich darüber lustig gemacht, die verwirrlichen Informationen, die Machtkämpfe im Weissen Haus, die Politisierung von diesem Thema und gleichzeitig hat eigentlich die Regierung die Verantwortung der Bundesstaat überlassen. Jetzt im Moment weigert sich das Weisse Haus weiter das Geld für Impfkampagnen und Tracing zu sprechen. Das gibt jetzt im Kongress ein Gestürm. Viele Gouverneure, auch republikanische, fühlen sich im Stich gelassen. Man hört, dass sie nächtliche Telefonate unter sich führen, wo sie sich allein nachher irgendwie ablästern. Ob das stimmt oder nicht, es ist jetzt nicht bestätigt, aber so Sachen sickern durch. Und man muss sehen, dass auch die Basis von Präsident Trump betroffen ist. Oder? Besonders die älteren Leute sind betroffen. Und das schlägt sich nieder in immer schlechteren Umfragezahlen für den Präsident Trump. Im Moment hat er Joe Biden 8% Führung im Durchschnitt bei nationalen Umfragen. Und das ist ganz klar ein Effekt von dieser Pandemie.
Unsere beiden USA-Korrespondenten Isabel Jacobi und Matthias Kündig über die Corona-Pandemie und wie die USA damit umgeht. Im nächsten Teil haben wir es von der Protestbewegung Black Lives Matter, wo in den USA gerade auch die jungen Menschen eine treibende Kraft sind.
He was born in summer of his 27th year, coming home to a place left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, hanging by a song. But the strings are it don't last for long. If the Colorado Rocky Mountain high, I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain high. Say that he got crazy once and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept the memory. Now he walks in quiet solitude, the rivers and the streams, seeking grace with every step he takes. His side has turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. And the Colorado Rocky Mountain high, I've seen it rain and fire in the sky. Talk to God and listen to the casual reply. Rocky Mountain high. The simple thing cannot comprehend why they try to tear the mountains down to bring in a couple more people, more scars upon the land. In the Colorado Rocky Mountain high, I've seen it rain and fire in the sky.
Rocky Mountain High, der John Denver. Sie hören den SRF 1 mit einem Forum-Spezial während der Sommerzeit. Wie verschieden sind die beiden asiatischen Giganten China und Indien? Wie ist das Verhältnis Europa-Afrika? Davon haben unsere jeweiligen Männer und Frauen vor Ort immer am Mittag um 1 schon erzählt in unserer Serie «Rendezvous – Dialog mit der Welt», wo wir eben an dieser Stelle da besonders aufschlussreiche Teile davon wiederholen. Sie finden natürlich auch alles dann zum Nachlesen auf srf1.ch. In dieser Stunde sind wir in den USA, wo der Matthias Kündig, Standort Miami, und Isabel Jacobi, Washington DC, für Radio SRF darüber berichtet. In dem zweiten Teil schauen die beiden die Protestbewegung Black Lives Matter genauer an, wo nicht nur die Journalistinnen und Journalisten auf Trab halten.
Es war ein intensives Jahr, kann man sagen. Also für uns in den Medien. Eine Schlagzeile jagt die andere. Und es sind ja nicht nur Schlagzeilen, sondern dahinter sind wirklich auch Bewegungen und Geschichten wo, und Politik, die ernst zu nehmen ist. Ja, und Black Lives Matter, George Floyd, das war einfach wie ein Funke im Ölfass, wo die extrem angespannte Lage in diesem Land eskaliert ist. Und immer noch am Eskalieren ist. Und ja, es ist intensiv.
Ja, es ist interessant, ich habe vor ein paar Tagen eben den jungen Aktivist getroffen, den 16-Jährigen, und habe ihn noch darauf angesprochen, auf seine Generation, warum dass die aktiver ist. Weil wenn man schaut, sei es Klimabewegung, sei es Black Lives Matter, es sind eigentlich das meiste sind Junge, also zwischen 16 und 25, 30, die diese Bewegungen tragen. Und er hat gemeint, dass seine Generation sich halt wieder viel stärker quasi an der Vergangenheit orientiere. An der Anti-Kriegsbewegung, Vietnam zum Beispiel, oder Bürgerrechtsbewegung.
Interessant, vielleicht können wir mal die eine oder andere Bewegung genauer anschauen und schauen, was daraus geworden ist. Fangen wir vielleicht bei der grossen Bewegung an, die laut und deutlich bis zu uns in die Schweiz geschwappt ist, Black Lives Matter. Ich frage jetzt ganz pauschal, was ist daraus geworden?
Vielleicht ist es noch nicht so ganz greifbar, was daraus ist geworden. Wir sind nämlich auch noch mit drinnen. Aber was man kann sagen, ist, dass es zu einem dramatischen Wandel im Bewusstsein von vielen weißen Amerikaner und Amerikanerinnen ist gekommen. Die, bei diesen Protesten, das sind ja nicht schwarze Proteste, sondern die Proteste sind wahrscheinlich zur Mehrheit weiss. Also wenigstens in, es kommt wahrscheinlich darauf an, wo, aber hier in D.C. ist das so gewesen. Ein neues Bewusstsein ist gewachsen und das Video vom gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis ist irgendwie wie eine Bombe eingeschlagen und hat zu einem Umschwung in der öffentlichen Meinung zum Thema Rassismus in den USA geführt. Also Umfragen sagen, dass 76% der Amerikaner und Amerikanerinnen jetzt glauben, dass es problematische Rassendiskriminierung gibt in den USA. Und 2015 waren das noch 51%. Es ist selten, dass man solche Meinungsumschwünge feststellen kann, auch in Umfragen. Die Frage ist jetzt, ob die Leute, die sagen, sie sehen das als Problem, auch wirklich für einen Systemwandel sind. Im Moment fließt extrem viel Geld für sogenannte Racial Justice-Themen. Die Ford Foundation hat zum Beispiel $1 Milliarde gesprochen. Oder die Open Society Foundation von George Soros 220 Millionen letzte Woche. Und das Geld, das massive Geld, geht an Gruppen, die für schwarze Rechte kämpfen und für eine ökonomische Besserstellung von Afroamerikanern. Die Investitionen, oder besser gesagt, der Return von diesen Investitionen ist im Moment natürlich nicht sichtbar. Aber Geld hat immer eine Wirkung, in den USA vor allem.
Ja, und was ich ganz wichtig finde, was Isabel vorher gesagt hat, eben die Bewegung ist noch nicht vorbei, aber die ist nicht mehr so sichtbar. Die ist viel dezentraler, die findet im Kleinen statt, die findet sehr lokal statt. Also es gibt kleine Aktionen zum Teil, auch nicht unbedingt scheinbar spektakuläre Aktionen. Zum Beispiel da in Miami gibt es jetzt mittlerweile eine Diskussion darüber, ob man den sogenannten Dixie Highway, das ist der Highway One, ob man den müsse umtaufen. Es gibt aber auch verschiedene lokale Initiativen, zum Beispiel der Zugang zu Risikokapital für schwarze Unternehmer in den schwarzen Quartieren da zu Miami zu verbessern. Also das sind Sachen, die zum Teil keine Schlagzeilen machen, vor allem international keine Schlagzeilen mehr machen, aber wo etwas angestoßen worden ist, wo man wahrscheinlich erst in ein paar Monaten oder ein paar Jahren wirklich sagen kann, was das Ergebnis ist von dem.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Angst. Also da war zum Beispiel das Video von dem Hausbesitzer in St. Louis, wo seine Liegenschaft mit einem Sturmgewehr versucht zu verteidigen, weil nebendran ein Protestzug ist durchgelaufen und er hat das Gefühl gehabt, sie wollen sein Haus kaputt zusammenschlagen und anzünden. Dort sieht man noch an solchen Reaktionen, dass es so ein Unbehagen gibt. Die Stimmen hört man einfach im Moment nicht. Aber ich würde dort auch ich wäre mir dort nicht so sicher, dass es nicht ohne Backlash geben könnte. Und Leute, wenn es um das Thema Rassismus geht, lügen in Umfragen. Das weiss man. Und man muss einfach vorsichtig sein. Im Moment sieht es nach einem starken Bewusstseinswandel aus. Und den kann man wahrscheinlich auch feststellen. Aber was denn das wirklich zum Beispiel politisch heisst und was es dann heisst, was auch wirklich umgesetzt wird, eben, ob der Systemwandel erwünscht ist, das ist eine andere Frage.
Genau das, was Sie schildern, habe ich mir überlegt. Haben die Proteste möglicherweise nicht offensichtlich, aber ein bisschen unter der Oberfläche geführt zu einer weiteren Polarisierung in der Gesellschaft? Könnte das sein?
Ja, können. Ja, sicher. Also die Möglichkeit ist da, aber im Moment kann man das einfach noch nicht analysieren. Das ist wirklich etwas, das ein bisschen tiefer muss sickern, bevor man dort Schluss ziehen kann.
Also es gibt natürlich ganz eine unterschiedliche Wahrnehmung von diesen Protesten. Eben je nachdem, aus welchem Medium, aus welcher Quelle, dass man sich informiert. Weil wenn man an einem Abend Fox News schaut und dort schaut, wie die Demonstrationen, die Proteste, die Aktionen, wie die charakterisiert werden, wie gewichtet wird bei diesem Thema, also der Fokus auf Ausschreitungen, auf Zerstörungen, auf linksextreme Kräfte, die das Land versuchen, unter Kontrolle zu bringen. Wenn man das sieht und dann gleichzeitig oder kurz darauf ab CNN schaut und dort ganz anders darüber berichtet wird, dann ist natürlich schon anzunehmen, dass auch bei diesem Thema ein relativ breiter Spalt in der Bevölkerung herrscht.
Ja, es ist ein Versuch, ein Narrativ an sich zu reissen oder umzudeuten. Also die George Floyd-Proteste waren extrem breit und, wie gesagt, haben eine grosse Akzeptanz in der Bevölkerung gehabt. Und das Thema Law and Order ist aber auch so ein Thema, das jetzt eben wirken kann. Und der Präsident Trump versucht ganz aktiv, daraus ein Wahlkampfthema zu machen. Er braucht ja auch ein neues Wahlkampfthema. Und ich glaube, Law and Order und ist ein Thema, jetzt steigen zum Teil die Mordzahlen in den grossen Städten, New York, Chicago, hat Schiessereien, wie es schon lange nicht mehr gegeben. Und das ist auch so ein Zyklus, oder? Nach Protesten gegen Polizeigewalt kommt immer die Polizei ins Visier. Jetzt die linke Bewegung, die danach ruft, dass man der Polizei das Geld kürzt. Das war im Moment im Vordergrund gewesen. Und jetzt gibt es die Gegenbewegung von Leuten, die sagen, ja, jetzt die Linken kommen und nehmen der Polizei das Geld weg und jetzt gibt es Verbrechen. Und das ist dann wie ein Pendel, das hin und her schwingt. Und wo es dann schlussendlich zum Stehen kommt, das ist schwierig zu sehen. Also ob die öffentliche Meinung sich nachhaltig verändert oder nicht, oder ob sie umschwingt, das sind alles Sachen, die wir in Zukunft analysieren können.
Bei uns hat man sich da in der Schweiz auch gefragt, Amerika und rassistisch. In der Schweiz hat man, vermute ich jetzt, noch mal ein anderes Bild von den USA, als in den USA selber den Tatsachen entspricht. Kennen Sie denn beide ein Beispiel, das zeigt, dass es immer noch rassistische oder Diskriminierung gibt gegen Schwarze?
Ja, also die Beispiele sind omnipräsent, würde ich sagen. In Washington, wo ja traditionell eine sehr stark afroamerikanische Stadt ist, dort gibt es eigentlich eine Segregation. Also an dem Fluss im Potomac in Anacostia ist das schwarze Quartier. Und wenn man über die Brücke fährt, dann verlässt man eigentlich die erste Welt und reist in die dritte Welt. Es gibt keine Lebensmittelläden oder kaum Lebensmittel. Ich glaube, es gibt ein Lebensmittelladen für 200'000, für 100'000 Leute. Ihr müsst jetzt nachher schauen, aber es ist dramatisch. Und auf der unserer Seite vom Fluss gibt es einen totalen Überfluss. Die Schulen. Dort ist eine Schule, wo die Kinder lernen nicht lesen. Also es ist kaum vorstellbar, was es für Unterschiede gibt in einer Stadt. Und das ist eine der wohlhabendsten Gegenden der USA, wo ich lebe. Und es ist ganz klar. Oder? Es ist Armut. Die Armut fährt an dem Fluss an.
Das Bild ist ganz ähnlich in Miami. Da gibt es bestimmte schwarze Quartiere, wo man wirklich in eine andere Welt kommt, wo man sehr viel mehr Verwahrlosung sieht. Das, was Isabel gesagt hat, ebenfalls. Es gibt kaum Läden. Es gibt wenig Wirtschaftsmöglichkeiten in einem schwarzen Quartier. Und im Rest der Bevölkerung, sieht man das, aufgrund der Vorurteile, die kommen. Ich kann mich erinnern, als ich ganz am Anfang meine Social Security Nummern in so einem schwarzen Quartier beantragen, wo ich das Freunden von mir gesagt habe. Ich sage, Achtung, also, wenn du einen Schuss hörst, flach am Boden liegen, nicht vortrennen. Es ist für die meisten Leute hier klar, schwarze Gebiete Gebiete, die sind gefährlich, da wirst du umgebracht. Da ist eine hohe Kriminalität.
Verändern denn jetzt die Black Lives Matter Demonstrationen, Diskussionen, Bewegung, verändern die wirklich etwas in der US-Gesellschaft?
Wie gesagt, es gibt einen Bewusstseinswandel und es fließt Geld. Was daraus wird, das werden wir sehen. Ich meine, das sind tiefe, tiefe systemische Probleme, wo wir da drüber reden, wie man den Rassismus, der durch die Geschichte der Vereinigten Staaten existiert, wie der Rassismus, der wird sich nicht von einem Tag auf den anderen auflösen, ganz sicher nicht. Das sind einfach Sachen, das sind Fragen, die man im Moment wirklich so nicht beantworten kann. Aber es ist etwas in Gang gekommen durch die Proteste. Es ist etwas in Gang gekommen und die Proteste sind vor allem bemerkenswert, weil sie so breit und an so vielen Orten in den USA gleichzeitig entstanden sind. Und sie sind vor allem auch bemerkenswert, weil so viele Weisse mitmarschiert sind das Mal.
Ja, was mir da in Miami aufgefallen ist, ich habe letztens mit einer Kollegin, die aus Peru stammt, geredet und sie hat mir gesagt, dass in vielen Latino-Familien eine ganz interessante Diskussion in Gang gekommen ist. Weil viele Latinos grenzen sich relativ stark von den Schwarzen ab. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dunkelhäutige Latinos. Und dort gibt es offenbar ganz interessante Auseinandersetzungen zum Teil zwischen Eltern und zwischen Kindern. Kinder, wo die Eltern probieren, davon zu überzeugen, dass es eben gegenüber Dunkelhäutigen tatsächlich Diskriminierung gibt. Und auf der anderen Seite die Latino-Mehrheit, also vor allem die älteren Generationen, die sich ganz klar abgrenzt und quasi mit den Schwarzen auch nichts zu tun haben.
Es gibt nicht nur Schwarz und Weiss in den USA. Unsere beiden Berichterstatter Matthias Kündig und Isabel Jacobi im Gespräch mit der Ivana Pripakovic. Im dritten und letzten Teil von unserem Forum Spezial über die USA geht es um die amerikanische Außenpolitik und um Obamacare, sprich um die Gesundheitsversorgung. Die macht zurzeit weniger Schlagzeilen als auch schon, bewegt die Menschen aber durchaus weiterhin.
Ich sitze so hier am Tisch erbar, kann ich immer wieder gehen, immer da, wenn nichts mehr geht. Irgendwas steht alles Kopf, ich kann es nicht verstehen. Warum habe ich den Typ nicht gerade lassen? Ich habe das Gefühl, ich sei im falschen Film und finde es ziemlich schlimm, dass der nicht checkt, um was das geht. Er schnurrt endlos auf mich hin und scheint wie nett, dass ich war. Wie zusammen in seinem Himmelbett. Jetzt sieht er mich schon in Weiss mit Ring und Blumensträuss und plant schon die Hypothek auf unserem Haus. Bis der Tod ist scheiden und beschreibt er mir sein Leben und droht, dass er mich nie mehr verliert.
Yeah.
Messina da auf SRF 1 am Donnerstagabend. Wer in den USA ernsthaft krank wird, hat wirklich ein Problem. Einmal, wenn er oder sie keine Krankenkasse hat. Und das sind nicht wenige dort. Um die Krankenversicherung Obamacare geht es im dritten Teil von unserem Forum Spezial, wo wir zentrale Aussagen von unserer Mittagsserie Rendezvous Dialog mit der Welt wiederholen. In den USA sind für uns Isabel Jacobi und Matthias Kündig. Sie in der Hauptstadt Washington, er in der südlichen Metropole Miami. Und die beiden haben, nebst Obamacare, auch von der amerikanischen Aussenpolitik. Die werden im Land selber anders wahrgenommen als hier in der Schweiz oder generell zu Europa. Das betreffe, sagt Isabel Jacobi, zum Beispiel den Truppenabzug aus Deutschland oder das Kürzen von Geldern für die Weltgesundheitsorganisation WHO.
Ja, in den Medien ist es ein starkes Thema, immer wieder. Das schreibt Schlagzeilen, wenn der Präsident Trump aus der WHO aussteigt, zumindest in einer Pandemie. Ob es die Leute so beschäftigt, da würde ich eher daran zweifeln. Abseits von der Intelligenzia in Washington und New York interessieren sich, glaube ich, die meisten Leute irgendwie im mittleren Amerika nicht so wahnsinnig für Aussenpolitik. Oder finden die America-First-Strategie sogar gut? Oder wir geben das Geld hier für unsere Leute aus und nicht irgendwo auf der Welt für andere. Ich glaube, das ist etwas, was viele Amerikaner und Amerikanerinnen können nachvollziehen können. Bei Strassen, wo überall Löcher sind und Brücken, die zusammenbrechen, ist das ein Eindruck, der plausibel erscheint.
Ich stelle bei Gesprächen auch immer wieder fest, also außenpolitische Themen, die für dann die Leute so halbwegs interessieren, wenn die USA dort Truppen hat, also zum Beispiel Afghanistan, Irak, Nahen Osten, das nimmt man noch so ein bisschen zur Kenntnis. Aber zum Beispiel der Truppenrückzug aus Deutschland, das beschäftigt die Leute auf der Straße nicht. Es ist natürlich da in Miami noch ein bisschen anders als wahrscheinlich in D.C., weil eben 70% von der Bevölkerung oder ja, rund 70% von der Bevölkerung sind stärker eigentlich gegen Caracas, Havanna, Port-au-Prince orientiert. Also die interessieren sich eigentlich mehr, was in ihren Heimatländern passiert, dort, wo sie ursprünglich herkommen oder die Länder, wo sie irgendwann mal verlassen haben. Aber die Aussenpolitik von den USA, das interessiert nicht gross. Mir fällt auch immer wieder auf, wie wenig zum Beispiel über die Nachbarländer berichtet wird, wie wenig dass die Leute da über Mexiko wissen und wie wenig sie sich dafür interessieren.
Heisst das eigentlich auch, dass die Aussenpolitik von der Regierung Trump gar nicht so entscheidend ist für jetzt den Wahlkampf?
Ja, das ist eher ein Randthema. Das ist eigentlich meistens so, ausser das geht jetzt zum Beispiel bei der Wahl von Obama, ist natürlich nach dem Irak-Debakel gewesen, oder? Ja, und das hat dann natürlich, solche Themen sind dann schon sehr wichtig, oder? Also, wenn dann wirklich amerikanische Soldaten im Feld sind und die Bodybags zurückkommen, dann ist die Aussenpolitik plötzlich sehr wichtig. Aber allgemein ist das Interesse an Aussenpolitik eher beschränkt.
Ist aus Sicht von Donald Trump eigentlich ein bisschen schade, weil er hat, was jetzt zum Beispiel den Truppenabzug im Irak angeht, hat er sein Versprechen erfüllt und hat einen Teil der Truppen zurückgeholt. Und er hat beispielsweise auch keinen neuen Krieg angefangen, wie man einen Moment lang hat können befürchten im Zusammenhang mit dem Iran.
Ja, ich meine, die USA sind unter dem Präsident Trump aus wichtigen multilateralen Organisationen ausgestiegen. Also die Liste ist lang. Also der Präsident Trump war sehr aktiv gewesen. Klimavertrag, das Atomabkommen mit dem Iran, der Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme mit Russland, UNESCO, der UNO-Menschenrechtsrat, dann wirtschaftlich, auch dort der Handelsvertrag mit Südkorea, Mexiko und Kanada neu verhandelt, transpazifische Partnerschaft. Und das Argument war eigentlich immer das Gleiche. Die USA würden über den Tisch gezogen, ausgenutzt. Und so steht die USA jetzt stärker allein da in der Welt. Gleichzeitig hat er in die US-Armee investiert und will den Mond ein zweites Mal erobern. Das ist so das Gesamtbild, das man hat von den USA 2020 nach 3,5 Jahren von Trump-Regierung.
Schauen wir vielleicht die amerikanische Innenpolitik an. Spannend dünkt mich die Gesundheitsreform Obamacare. Wie viel von dieser Gesundheitsreform gibt es jetzt eigentlich noch?
Also Obamacare grundsätzlich existiert noch, sind gewisse Regeln sind gelockert worden. Zum Beispiel, es gibt keine Strafe mehr, es hat ein Obligatorium gegeben ursprünglich. Und wer nicht eine Krankenversicherung abgeschlossen hat, der ist potenziell gebüßt worden. Die Strafe, die gibt es nicht mehr. Es gibt weitere Versuche von den Republikanern, Obamacare ganz zu kippen. Es ist vor allem eine Klage hängig. Auf der anderen Seite ist es interessant, dass die Popularität von Obamacare seit der Einführung stark angestiegen ist. Es haben immer mehr Leute gemerkt, Vorzüge gemerkt von Obamacare. Das sind vor allem Leute, die chronische Krankheiten haben, Krebserkrankungen, andere chronische Krankheiten. Die haben plötzlich angefangen zu merken, was Obamacare tatsächlich gebracht hat. Also in den Umfragen ist Obamacare in der Gunst vom Publikum stark gestiegen. Und es ist ja 2018 ist es auch einer von der Gründe gewesen, warum die Demokraten dort im Haus so viel Stimmen gewinnen können machen mit diesem Thema.
Wie ist denn das eigentlich jetzt zu Zeiten von Corona? Redet jemand noch von Obamacare? Ist es das Thema, dass man vielleicht mehr sollte ins Gesundheitswesen investieren?
Für die Leute ist es ein starkes Thema, auch wenn es in den Medien im Moment gerade nicht so stark vorkommt. Das, was die Leute beschäftigt und das, was die Medien beschäftigt, ist nicht immer das Gleiche. Wenn man aber die Sorgenbarometer anschaut, dann steht das ganz oben. Also, dass die Krankenkasse unerschwinglich ist, das ist eines der Hauptthemen, die die Leute beschäftigt. Ja, darum wird es im Wahlkampf auch wieder kommen. Und darum finde ich so relativ riskant, dass die Trump-Regierung zumindest in dieser Pandemie normal an Obamacare säbelt. Mir ist nicht ganz klar, was sie das Gefühl haben, wie sie dort punkten können. Aber vielleicht haben sie einen Campplan und ich sehe dort nicht dahinter.
Zu den Leuten, die sich eben eine Krankenversicherung gar nicht leisten können, und das sind doch über 10 Millionen, und die Zahl ist übrigens noch gewachsen jetzt unter Corona, weil viele Leute eben mit dem Job auch noch gerade Krankenversicherung verloren haben. Zu diesen Leuten dazu kommen auch die Leute, die sogenannt underinsured sind, also die haben eine Krankenversicherung, aber die haben eine Krankenversicherung mit derart schlechten Bedingungen, dass quasi jede Behandlung sie gleich sehr viel aus dem eigenen Sack müssen zahlen, dass sie de facto Arztpsych-Operationen so weit rausstüdeln, wie es nur irgendwie geht, weil das einfach eine finanzielle Bürde ist, ein Arztbesuch versehen, trotz Krankenversicherung, wo die meisten eben nicht können stemmen, wo von Paycheck to Paycheck leben, wo alle 14 Tage mit dem Lohn quasi die Schulden von den letzten zwei Wochen zahlen. Und darum, man sieht das auch an gewissen anderen Zahlen, also ungefähr 500.000 Menschen pro Jahr macht Privatkonkurs wegen Gesundheitsschulden.
Und das Ganze ist natürlich ein Riesenproblem während der Pandemie, weil der Test ist ja bezahlt. Also man kann quasi gratis sich testen. Aber wenn man positiv testet, die Behandlung muss man nachher zahlen. Entweder hat man eine gute Krankenkasse oder man muss es aus dem Sack zahlen. Und ganz viele Leute wollen darum einfach nicht wissen, ob sie positiv oder negativ sind und gehen nicht testen.
Das ist natürlich ein grosses Problem und ich nehme an, dass die Kosten für eine Behandlung im Spital hoch sind, exorbitant hoch.
Das ist ja so. Alles, was in einem Spital ist, ist exorbitant teuer in den USA.
Und häufig ist eben auch keine Transparenz. Also vielen Leuten, vor allem wenn sie quasi notfallmässig ins Spital müssen, sind sie Situationen, wo sie nicht bei jedem Behandlungsschritt können nachfragen, wie viel kostet das und zahlt das meine Krankenversicherung. Und darum stehen dann eben viele, ein paar Wochen oder ein paar Monate später, sind die konfrontiert mit Rechnungen, die sie schlicht nicht können beraten.
Wir haben jetzt angeschaut, was sich innenpolitisch verändert hat oder am Verändern ist. Und das Thema ist bei den Leuten Gesundheitspolitik, ein Stichwort. Das andere, was mich noch interessiert, ist die Umwelt. Also international wissen wir, dass sich die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen haben. Wie sieht es denn mit Umweltthemen aus im Land, in den USA? Was hat sich da verändert unter Donald Trump?
Ja, auf der einen Seite hat Donald Trump sehr viel Regulierung zurückgebunden, abgeschafft, Grenzwerte abgeschafft. Man redet von ungefähr 100 Regeln und Grenzwerten, die er reduziert hat jetzt in seiner Amtszeit. Die Wirtschaft ist darüber sehr erfreut. Sie sagen, das ist viel einfacher zu geschäften, wenn uns der Staat weniger Regeln in den Weg legt. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass der Klimaschutz unter der Präsidentschaft von Donald Trump sehr stark zurückgebunden worden ist. Also vor allem mal in der Administration selber, in den einzelnen Umweltämtern, wo Leute, die sich noch vor dem Trump um Klimaschutz kümmert haben, zurückgebunden worden sind, Budget gekürzt worden sind. Und in gewissen Bundesstaaten, zum Beispiel hier in Florida, ist es eine Zeit lang gar nicht erlaubt gewesen, für Behördenmitglieder das Wort Klimaschutz überhaupt ins Maul zu nehmen.
Und gleichzeitig hat genau diese Politik dazu geführt, dass die Klimabewegung hat können viel stärker werden in den Vereinigten Staaten und dass einige Bundesstaaten wie New York oder Kalifornien mit dem Klimaschutz vorwärts machen. Das ist ohne Erfolg von der Präsidentschaft Trump. Viele Demokraten und Demokratinnen sind extrem gespannt auf den November natürlich, zittern, beißen sich die Nägel, ob die Präsidentschaft sich zurückgewinnen kann und sehen das aber den Moment auch als Chance. Die sagen, viele Leute, die ich mit ihnen rede, Demokraten, jetzt, die ich mit ihnen rede, sagen, jetzt ist eben viel möglich. Jetzt, weil das Land so erschüttert ist, weil wir in so einer Krise sind, ist auch viel möglich, wo man noch nie hat gedacht, dass es möglich ist. Also sie verstehen Krisen als Chance. Das ist eine demokratische Sicht auf das Thema.
Die Isabelle Jacobi und der Matthias Kündig, unsere Frau und unser Mann in den USA, über die verschiedenen Welten und Sichtweisen in diesem grossen und mächtigen Land. All unsere Gesprächsblöcke von der Sommerserie «Rendezvous», Dialog mit der Welt, zum Beispiel auch die, wo unsere beiden Frauen im Tessin und in der Westschweiz und unser Mann in Zürich über die Gegensätze zwischen den verschiedenen Schweizer Landesteilen reflektieren, findet sie auf srf1.ch. Nächste Woche meldet sich da im Forum Spezial unsere beiden Korrespondenten aus Russland und Osteuropa das Wort. Und nach der Nachricht und dem Sport jetzt unsere Mundartstunde schnabelweit mit der Sommerlesung vom Beziehungsroman Alpenfisch. Blues. Moody Blues haben Sie gehört, da auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.